In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Kinderwunsch. Da Rebecca sich kürzlich für eine Sterilisation entschieden hat, ist das Thema gerade sehr aktuell, sodass wir uns darüber mal austauschen wollten. Wir reden darüber, warum wir keine Kinder möchten und fragen uns, ob unsere Neurodivergenz etwas mit dem nicht vorhandenen Kinderwunsch zu tun hat. Außerdem sprechen wir über alle Themen drumherum, wie Verantwortung, Verhütung und Kommunikation darüber in Beziehungen. An dieser Stelle möchten wir aber auch einen kleinen Disclaimer geben. Das Thema Kinder und Kinderwunsch ist natürlich super sensibel. Wir reden hier über unsere persönliche Wahrnehmung und Entscheidungen und respektieren, wenn ihr diesbezüglich anders fühlt und sehen auch die Herausforderungen, die zum Beispiel mit einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen. Und außerdem sind wir auch keine Ärztinnen. Wenn ihr euch also für eine Verhütungsmethode oder auch die Sterilisation entscheidet, informiert euch bitte bei entsprechenden Stellen. Wir teilen hier nur unsere Erfahrungen als private Person. Und damit viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu Ping Pong,
dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
Ich bin Rebecca.
Und ich bin Jess.
Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS.
Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. So, heute würde ich mich mal super gerne mit dir über ein Thema austauschen, unabhängig auch von der ADHS, was im Grunde sehr viele von uns sicherlich beschäftigt. Aber kleiner Reminder, es ist auch ein sehr sensibles Thema, finde ich.
Ja, voll.
Und ich hau die Frage jetzt einfach mal bei dir raus, weil ich meine, wir sind ja auch befreundet und wir haben es vorher auch abgesprochen, darüber zu quatschen. Aber wie steht's eigentlich so um deinen Kinderwunsch?
Nicht vorhanden. Die kurze Antwort, nicht vorhanden. Ja, und bei dir?
Stand jetzt auch nicht mehr vorhanden. Nee, ich hatte mir ja so ein bisschen dieses Thema auch gewünscht, anlässlich meines operativen Eingriffs. Also der ist jetzt gut knapp 5 Tage erst her und ich habe mich dazu entschlossen, ja, sterilisieren zu lassen. Und dann dachten wir uns mal, quatschen wir einfach, weil wir ja gemerkt haben, dass auch seitens der Community da schon sehr viele neugierig sind oder auch mit diesen Gedanken spielen, unabhängig von der Neurodivergenz, obwohl ich das auch ziemlich spannend finde, das Ganze heute mal so auch aus der Perspektive zu durchleuchten. Ich habe keinen Fahrplan heute für diese Folge, um ehrlich zu sein, aber war das immer schon so bei dir mit dem Kinderwunsch? Also, dass du keinen aktiven Kinderwunsch spürst, fühlst?
Also ich muss sagen, ich habe ganz früher immer gedacht, so hey, ich hätte voll gerne Kinder, auch mehrere. Ich hätte irgendwie gerne Zwillinge gehabt. Und Okay. Man muss dazu sagen, zum Beispiel in meiner Familie, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Kinder kriegen würde, dass ich Zwillinge kriege, wäre, glaube ich, relativ hoch.
Okay.
Weil mein Vater ist ein eineiiger Zwilling. Und das ist ja, glaube ich, das überspringt dann, glaube ich, eine Generation auch häufig. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit danach höher. Gefährliches Halbwissen. Ist nur irgendwie das, was ich so gehört habe. Aber ich hätte immer gerne Kinder gehabt, auch mehrere. Aber ich habe das irgendwann mal hinterfragt. So, möchte ich das eigentlich wirklich? Und bin dann so mal in mich hereingegangen und habe dann gemerkt, nee, eigentlich nicht. Warum? Also warum möchtest du das? Ist das etwas, was dir von der Familie so auferlegt wird? So ein bisschen so ein gewisser Druck, der dann da ist. Ich möchte irgendwie die Familie weiterführen, weil ich bin zum Beispiel halt ein Einzelkind. Und auf der Seite der Familie, mit der ich jetzt noch viel Kontakt habe, ist halt auch kein einziger mehr, also keine einzige Person in meiner Generation. Also mit mir würde dann quasi dieser Stammbaum enden. So.
Ah.
Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen in meinem Hinterkopf gehabt und dann der Gedanke, ja, ich möchte, dass meine Mama Oma wird und so, aber ich habe wenig darauf geachtet, was möchte ich eigentlich? So, ich finde es schon spannend, mit Kindern zu interagieren. Ich denke, das kann sehr bereichernd sein, aber ich muss auch ehrlich zu mir sein, ich glaube, das würde mich massiv überfordern. So, ich glaube, das ist das größte Problem. Ich kann mir vorstellen, dass wir da gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Es gab auf jeden Fall auch mal einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, okay, wenn jetzt mal mit der Verhütung was schieflaufen sollte und ich schwanger werden möchte, obwohl kein aktiver Kinderwunsch jetzt da ist, aber vielleicht halt in der Zukunft, dann würde ich das Kind behalten und dann großziehen, dann wäre das okay. Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass es halt nicht passiert, dass das immer alles geklappt hat mit Verhütung. Aber jetzt an diesem Punkt, wo ich bin, weiß ich, dass ich auf jeden Fall die Schwangerschaft nicht fortführen würde.
Mhm.
So. Da bin ich sehr, sehr klar drüber. Und ja, über die Gründe, warum nicht, können wir gleich gerne nochmal reden. Aber du hast ja gesagt, dass du dich jetzt entschieden hast und auch den Eingriff durchziehen lässt für eine Sterilisation. Und
genau.
Vielleicht magst du ja mal erzählen, ob das immer schon so war oder ob das erst sich herauskristallisiert hat über die letzten Jahre, dass du keine Lust hast, Kinder zu kriegen.
Ich wüsste kaum eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt hätte, ich sehe mich als Mutter. Also klar, in der Pubertät, da war das sehr radikal. Das würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Klar habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wie wäre es so, Mutter zu sein, weil es mir auch extrem vorgelebt wurde, so wie bei dir auch und wie wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich habe das noch nie so gefühlt. Also ich finde das ganz schwer zu erklären. Also es gibt so Themen in meinem Leben, auch mit der Selbstständigkeit und alledem und auch einen eigenen Laden zu machen. Das wird ja auch mir sehr viel Mut zugesprochen, jetzt auch diesen Eingriff zu machen und auch in den sozialen Medien da ja offen drüber zu reden. Und ich habe wirklich bislang noch keinen einzigen negativen Kommentar bekommen. Und da bin ich echt super stolz auch auf die Community. Also ich weiß natürlich, dass das wahrscheinlich nicht alle befürworten würden, aber dass die Leute dann einfach sagen, okay, fühle ich nicht, aber respektiere ich diese Entscheidung. Und ja, das ist halt leider in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich. Und ich weiß auch nicht, aber so die Selbstständigkeit und jetzt auch die Entscheidung zu sagen, hey, ich habe so lange hormonell verhütet, dann hatte ich jetzt auch fast 9,5 Jahre die Kupferkette eingesetzt. Also natürlich wurde sie einmal nach 5 Jahren aktualisiert, weil der Schutz sonst dann doch nicht mehr gegeben ist, laut Hersteller. Also das Thema, ja, Verhütung ist ja wirklich schon seit, und die Pille habe ich ja auch, glaube ich, 6, 7 Jahre genommen. Also seit, ja, ich meine, seit man das erste Mal jetzt auch die Periode bekommen hat und so, ich glaube, da war ich 14 Jahre alt, ist ja irgendwie Verhütung immer Thema gewesen. Und entsprechend hat man sich, also ich zumindest proaktiv ja auch immer, weil ich ja eh immer alles hinterfrage und irgendwie wollte ich dann doch der Norm angehören, aber ich habe es halt nie gefühlt. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Lebenszeit auch schon mit diesem Thema verbracht und ich habe es eigentlich wirklich von da an nie wirklich gespürt und darum habe ich das auch nie groß hinterfragt. Also mein Bauch hat eigentlich von vornherein gesagt, das ist nicht der richtige Ort, um ein Kind groß zu ziehen. Und muss sagen, ich bin Stand jetzt, gut, ich meine, das ist jetzt erst 5 Tage her und ich bin auch körperlich ein bisschen eingeschränkt, habe mir aber zum Glück ja auch dieses Zeitfenster jetzt genommen, dass ich jetzt aktuell nicht tätowieren kann. Ich bin sehr erleichtert, dass dieses Thema einfach jetzt durch abgeheftet ist. Ja, also ich merke immer mehr, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein bisschen an unserem wilden Köpfen liegt. Es gibt einfach Themen, ich muss dafür eine Lösung finden. Ob sie jetzt gut ist oder schlecht, ob es jetzt sich um Kontaktabbruch handelt oder einen Eingriff, der jetzt mit körperlichen Einschränkungen natürlich erstmal einhergeht. Aber ich muss es einfach für mich im Kopf abhaken, weil es ist ja immer Thema. Obwohl ich ja keinen Kinderwunsch hatte, musste ich mir immer schon Gedanken machen, okay, so gegen Herbst wird jetzt meine Kupferkette ablaufen, also muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Aber eigentlich habe ich sie ja schon seit Jahren für mich. Ich fühle sie seit Jahren. Aber ich brauche ja irgendein Produkt, weil nur Temperatur messen vertraue ich halt einfach meinem Zyklus nicht genug dafür, dass ich ja manchmal Schlafstörungen habe und dergleichen. Ist der Kinderwunsch viel zu klein, um halt eine Alternative zu nehmen, die gegebenenfalls das Risiko ja einleiten könnte. Ich hoffe, man konnte mir jetzt folgen. Also es hat mich tatsächlich sehr belastet, weil ich da für mich keine Lösung hatte. Und hormonell funktioniert bei mir auch nicht.
Ja. Ich kann das voll nachvollziehen. Also bei mir war das auch so, dass ich mit 14 angefangen damals die Pille zu nehmen. Und das war, du warst halt beim Frauenarzt, hast gesagt, so, ich habe einen Freund, auch wenn mit dem halt nie irgendwie was in die Richtung passiert ist, war es halt so, okay, du nimmst jetzt die Pille zur Sicherheit, wir wollen ja, ja nicht, dass du schwanger bist.
Ja.
Ja, genau. Und dann habe ich die, glaube ich, 7 Jahre lang genommen und danach bin ich dann auf NFP umgestiegen. Dazu habe ich auch super viele Videos gemacht und die werden immer noch sehr, sehr, sehr häufig geklickt und ich kriege immer noch regelmäßig Nachrichten von Leuten, die irgendwie wollen, dass ich deren Zyklus analysiere und deren Ängste nehme und so, aber das kann ich halt nicht bieten. Na, ich kann nur meine Erfahrungen teilen und nach bestem Wissen und Gewissen alles, was ich gelernt habe, teilen und Quellen dafür teilen und so. Also NFP ist halt eine Methode. Erstmal der Begriff heißt natürliche Familienplanung. Das kann sehr vieles sein. Ich habe halt mit Sensiplan verhütet. Das heißt, es ist eine wissenschaftlich erforschte Methode, wie der Eisprung sich quasi bemerkbar macht im Körper. Du hast zum Beispiel eine Erhöhung der Temperatur, sehr einfach gesagt, nach dem Eisprung. Und du hast auch eine Veränderung des Cervixschleims, also des Schleims am Gebärmutterhals, der sich eben verändert. Der wird halt weicher und flüssiger. Wenn man so einfach mal drüber nachdenkt, ist natürlich klar, damit Spermien besser sich bewegen können und dann eben zur Gebärmutter finden. Und wenn du das halt über den kompletten Zyklus so dokumentierst, dann wirst du Regelmäßigkeiten feststellen. Es gibt da feste Regeln. Und wenn ein Eisprung stattgefunden hat und in gewisser Zeitraum vergangen ist, kann nicht ein zweiter stattfinden. Das ist hormonell in unserem Körper einfach so, es passiert nicht. Also so zweieiige Zwillinge, das ist sehr kurz hintereinander, sind halt 2 Eisprünge und danach bist du halt nicht fruchtbar. Und das habe ich immer gemacht, seitdem ich die Pille damals abgesetzt habe. Ich habe damals auch über Kupfer nachgedacht, aber das gibt mein Körper nicht her, was ich halt irgendwie ein Scherz finde irgendwie, weil ich bin halt groß. Und dachte mir so, ja, okay, das, was in mir ist,
ach,
muss ja sicherlich auch passen.
Von meiner Anatomie.
Von meiner Anatomie, genau. Ah, ich war damals bei der Gynäkologin und die hat dann meine Gebärmutter abgemessen und die ist zu klein und die Gebärmutterschleimhaut ist zu ist zu dünn, genau. Die meinte, wenn ich die einsetzen würde, würde ich Gefahr laufen, dass ich in den Darm reinsteche. Und deswegen war halt Kupfer dann für mich schon raus. Und ich habe sowieso schmerzhafte Perioden, deswegen Kupferspirale wäre für mich auch raus. Hormone möchte ich nicht mehr. Es bleibt halt dann nicht mehr viel, außer zu schauen, wie ist mein Zyklus und aufzupassen in den Phasen, in denen ich halt hochfruchtbar bin. Zum Beispiel Kondom zusammen mit Diaphragma zu benutzen. Und naja, wenn man Kondome vernünftig anwendet, also ich hatte da gar keine Panne mehr mit, seitdem ich halt welche benutze, die halt für ihn halt gepasst haben. Ne? Größe ist halt wichtig, dass die groß genug sind, aber nicht zu groß. Und auf der anderen Seite, dass du die jetzt nicht in der Sonne lagerst, nicht mit Öl benutzt und sowas. Und dann sind die eigentlich safe. Also es gab noch nie, also einmal gab es eine Panne, aber das war Dummheit. Das war, keine Ahnung, da war irgendwie Massageöl irgendwo noch. Und dann, gab es auch schon mal die Pille danach. Genau. Ja. Und das sind immer so Situationen, da rutscht einem das Herz in die Hose. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin da auch sehr, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, ich versuche gerade ein Wort zu finden, was nicht krankheitsbezogen ist. Mein erster Gedanke ist paranoid, aber das ist halt ein Krankheitsbild und das ist nicht. Aber ich habe halt immer so ein bisschen, ich bin sehr leicht verunsichert. Zum Beispiel, dass ich denke, oh mein Gott, ich bin ein paar Tage zu spät. Und dann habe ich Angst, schwanger zu sein, obwohl es technisch nicht mal möglich wäre, weil nichts passiert ist, weißt du? So, ich bin halt so ein Hypochonder so ein bisschen. Ja. So gefühlt so, oh, ich hatte, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich hatte ein Jahr keinen Sex, aber könnte ich vielleicht schwanger sein, weil ich jetzt ein paar Tage überfällig bin.
Ja, klar,
so,
aber dann
so,
denkst du,
richtig,
von wem?
Ja, von wem? Und dann so wilde Szenarien, bin ich nachts, keine Ahnung, betäubt worden und irgendwas ist passiert, so kompletter Bullshit. Aber auf dem Level bin ich halt, dass ich immer super, super vorsichtig bin und mir viel zu viele Gedanken mache. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich meine, im Grunde, wir neigen ja schon dazu, Kontrolle zu mögen. Ne? Und wenn der Zyklus dann ja schon mal was anders tickt, eine ungewollte Schwangerschaft, natürlich verliert man da auch die Kontrolle. Also ich finde es jetzt nicht so abwegig und fühle ich sehr. Also ich hatte auch phasenweise, als ich mich mal als ich nicht in Paarbeziehung war, hatte ich auch Schwangerschaftstests zu Hause. Also ich fühle das sehr.
Ach, krass.
Auch wenn wir, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch dann noch die Kupferkette gehabt und auch noch mit dem Kondom wegen Geschlechtskrankheiten verhütet. Mhm. Also doppelt gemoppelt so. Aber weiß ich auch nicht, weil mein Zyklus halt wirklich nicht so beständig ist. Also es wird ja immer zunehmend besser, aber das war mir dann doch zu wild, nur auf diese Methode zu vertrauen. Also ich finde es super cool, also dass es möglich ist. Und ich denke auch, wenn man das wirklich gewissenhaft macht, dann wird das auch funktionieren. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch noch so intern diese Sorge, etwas täglich zu dokumentieren. Also, dass das ja auch nicht meine Stärke ist. Also, ich meine supplementieren von gewissen, ja, Ernährungsergänzungsmittel, egal was. Also, das ist ein Kraftakt.
Ja, ich habe das Gefühl, so diese Methode, das war so zeitweise wie so ein Spezialinteresse für mich, weil ich das so unfassbar spannend fand und dann wirklich auch jeden Tag dokumentiert habe und total Freude daran hatte, diese Grafiken zu analysieren. Du hast dann da so eine Temperaturkurve und dann wird da drunter dir erklärt, welche Regeln wie angewendet werden. Und ich liebe ja auch Statistik. Und ich glaube, deswegen hat mir das halt voll Spaß gemacht und ich habe das die letzten Jahre halt auch voll schleifen lassen. Wobei ich einfach auch dazu sagen musste, dass so, was Verhütung angeht, einfach Kondome das Thema waren. Es war dann wirklich selten, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Eisprung, ist durch, es geht halt auch ohne, weil ich mich einfach noch sicherer damit gefühlt habe und vor allem, weil ich die letzten Jahre Schwierigkeiten hatte, irgendwie das auch regelmäßig so zu machen. Und man sollte aber natürlich auch dazu sagen, um das ja einfach nur mal zu ergänzen, es geht jetzt hier hauptsächlich um die Verhütung von einer Schwangerschaft. Sexuell übertragbare Krankheiten sind aber auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, da bist du sehr ähnlich wie ich, dass man dann irgendwie sagt, okay, am Anfang von einer festen Beziehung, wenn man dann überlegt, ohne zusätzliche Barriere zu Geschlechtsverkehr zu haben, dass man dann sagt, okay, wir lassen es gemeinsam testen, schauen, dass wir beide gesund sind und erst dann. Also ich bin da halt, also was das angeht, bin ich mega, mega, mega vorsichtig. Ich habe immer Angst, dass irgendwie, ja, ich mir irgendwas einfange. Das ist, ja, da bin ich sehr verantwortungsbewusst.
Ja, man sieht es halt einfach nicht Personen an. Also, nee. Die kann auch so nett sein, das bringt
das
halt irgendwie
nicht. Das Ding ist ja, vieles weißt du ja auch gar nicht, bis es dann zu spät ist. Also es gibt ja auch viele Geschlechtskrankheiten, die man nicht spürt, die man nicht sieht und die dann einfach nur quasi dafür sorgen, dass du irgendwann vielleicht unfruchtbar wirst, ungewollt. Und genau. Das ist halt schwierig, ne?
Ja, vor allem, wenn wirklich ein aktiver Kinderwunsch besteht, ne? Und total. Weil man nur aus einer Sympathie heraus sagt, ach, wird schon klappen, hat ja immer bislang geklappt und reicht ja, wenn ich nur hormonell verhüte oder halt nur noch ein Kupferpräparat in mir trage. Bitte, lasst euch testen. Das Traurige ist, also ich habe auch schon One-Night-Stands gehabt oder auch schon mal, nennt man das noch Freundschaft Plus?
Ja, das oder kannst ist du schon das, sagen.
Ist der Situationship, nicht mehr.
Keine Ahnung, aber Freundschaft Plus kannst du schon sagen, ja.
Okay. Da habe ich natürlich immer mit Kondom verhütet, aber wenn dann doch mal irgendwie, dass man gesagt hat, hey, man trifft sich doch intensiver oder länger oder so, oder es ging halt dann Richtung Paarbeziehung, ich habe das dann immer halt so erwähnt, so hey, wäre ja cool, wenn wir uns vorher testen lassen. Und es ist jetzt nicht extrem große Zahl an Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe, aber schon einige und alle waren, sie haben es zumindest gesagt, positiv überrascht und das hätte noch nie eine Person von denen eingefordert.
Okay, das ist schon schwierig eigentlich.
Ja, finde ich auch schwierig. Und dann, ich so, hast du dir nicht drüber Gedanken gemacht irgendwie, dass ich irgendwie Dreck am Stecken habe, habe ich dann so gesagt und dann, nee, du wirkst so vernünftig. Ah, haha.
Und das ist das Problem. Alle denken so und dann und so kommt es halt, dass Krankheiten sich weiter verbreiten.
Also ich hoffe natürlich, dass eine Person, die mit mir schlafen möchte, denkt, ich bin vernünftig. Und ich denke, ach du meine Güte, die Rebecca. Weißt du, so eine Sympathie irgendwie ausstrahle irgendwie. Also das ist doch irgendwie selbsterklärend. Und das finde ich halt so, oh Mann, also so ein bisschen, ja, naiv, ne? Das ist spannend. Ja. Hatten wir doch auch mal eine Folge zu. Aber da bin ich schon abgeklärt und mehr auf der wissenschaftlichen Seite und sag so, nee, lass doch einfach testen und dann haben wir das Thema abgearbeitet.
Voll. Und ich finde aber auch zu einem Beginn einer Beziehung ist das auch schon so ein guter Test, wie die Person reagiert. Ob die ob du dich auf die verlassen kannst und ob du mit denen über schwierige Themen reden kannst oder halt nicht. Finde ich persönlich.
Ja, voll. Also da kann ich jetzt hier alle, die zuhören, nur bestärken. Also wenn die Person das irgendwie so ins Lächerliche zieht oder sich davon angegriffen fühlt, finde ich, sollten echt die Alarmglocken losgehen, weil das geht uns halt alle was an. Und man denkt ja immer so im ersten Moment an HIV oder dergleichen. Aber schlimmer sind ja wirklich diese Chlamydien zum Beispiel. Aber da bin ich jetzt gar nicht so im Thema drin. Bitte?
die ja dann auch unfruchtbar machen können. Und vor allem Chlamydien ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich müsste das nachgucken, aber ich glaube, in den 20ern wird bei dem Abstrich, der bei den normalen gynäkologischen Untersuchungen gemacht werden, bei Frauen wird dann auch auf Chlamydien getestet. Das ist dann mit dabei, weil das wohl relativ häufig ist, so in den 20ern, also im jüngeren Alter, sage ich jetzt mal noch so, Jugend und danach, dass das sich halt verbreitet. Ne? Und gerade das, du merkst es ja nicht. Und das ist halt schwierig, trägst du das halt weiter. Ja.
Vor allem der männliche Part ist, glaube ich, echt nur so wie ein Wirt, der das einfach nur verbreitet. Das ist ja irgendwie ein Virus, ist ja ein bisschen, glaube ich, vergleichbar mit Herpes. Also kein Genitalherpes, aber einfach, dass man so ein Virus in sich trägt und der wird dann einfach gespreadet.
Ja.
Ja, dann kann ich ja nur aus eigener Erfahrung berichten. Also ich hatte ja schon mal einen auffälligen Abstrich bei einer HPV-Voruntersuchung. Also die ganz, ganz niedrigste Vorstufe.
Ja, dieser Pappabstrich war das wahrscheinlich.
Ja, ne? Genau. Das ging auch 1,5 Jahre. Also dann wurde auch eine Gewebeprobe und so abgenommen. Und wie auch immer mein Immunsystem das geschafft hat, aber der hat diese Virenlast dann so weit bekämpft, dass es halt dann nicht mehr auffällig war. Und da muss ich schon zugeben, da war das Thema Kinderwunsch halt wieder schon in meinem Kopf Thema. Weil natürlich worst case, also ich war ja unter guter Betreuung. Und da war ich eigentlich relativ entspannt, aber ich dachte mir schon so, ja, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Da muss ich zugeben, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit sich das ausübt, was da genau entnommen werden müsste. Ob das jetzt auch mit der Gebärmutter, meine ich, meines Wissens. Aber das ist wirklich jetzt total Halbwissen. Aber ich glaube, ich wäre dann auf jeden Fall nicht mehr imstande, ein Kind auszutragen.
HPV ist doch Gebärmutterhalskrebs, wenn das fortschreitet,
ja,
oder?
Ja, ich meine nämlich auch, aber ich will jetzt hier
dass es die Impfung zu gibt, die man kriegen kann.
Genau, die habe ich auch damals bekommen. Ja, ich auch. Ich glaube, wir sind ja ungefähr die gleiche Generation, da war das ja so gängiges Konzept.
Am besten, bevor man Geschlechtsverkehr das erste Mal hat, hat man das gekriegt. Ich glaube, ich habe mit 14 oder so habe ich auch diese Impfung bekommen damals.
Ja, vielleicht wäre es auch gerade spannend, mal kurz den ZuhörerInnen zu sagen, wie alt wir eigentlich beide sind, wenn wir gerade über Kinderwunsch quatschen.
Ja, ich bin 32 und du?
Ich werde jetzt 35. In zwei Monaten schon. Wow, okay. aber ich habe da gemerkt, als das Thema war, natürlich war ich angespannt und gestresst und habe natürlich gehofft, dass es nicht wirklich sich ausbreitet. Aber habe dann gemerkt, okay, aber ich wäre jetzt nicht so besorgt, wenn im schlimmsten Fall meine Gebärmutter in irgendeiner Form entnommen werden müsste und ich dann halt nicht mehr ein Kind austragen könnte. Also das hat mich dann auch nochmal irgendwie so gezeigt, okay, es ist nicht so ein Thema für mich. Mhm. Klar, ich hätte ein bisschen mehr Sorge, weil das hat natürlich auch super viele Einflüsse auf den Zyklus und generell auf den Körper. Ne? Also ich will das jetzt hier nicht so, ach ja, dann nimmt das einfach, auf gar keinen Fall. Bei mir ist soweit alles auch noch intakt. Das hat ja auch so ein bisschen Verunsicherung in der Community gegeben. Also mir wurden die Eileiter entfernt, aber meine Eierstöcke funktionieren noch nach wie vor. Meine Gebärmutter auch noch. Das heißt, ich werde auch weiterhin ganz regulär meine Periode bekommen. Und es ist halt eigentlich keine hormonelle Beeinträchtigung. Es kann nur nicht mehr, Spermie kann sich nicht mehr treffen mit dem Ei. So,
also quasi der Eisprung findet statt, aber der geht quasi ins Nichts, weil kein Eileiter mehr da ist.
Ja, genau. Ich habe einfach die komplette Autobahn gekappt.
Okay, ich verstehe. Ja. Ich habe tatsächlich auch letztes und vorletztes Jahr mal so ein bisschen versucht herauszufinden, wie ich so mit Kindern umgehe und ob ich mich wohlfühle, zum Beispiel auf Kinder aufzupassen, mit Kindern zu spielen und so, weil ich das noch gar nicht einschätzen konnte, weil Einzelkind, ich bin weder Tante noch irgendwas, weil wenn du halt keine Kinder in deiner Umgebung hast, wie willst du es herausfinden, ob du das magst, zum Beispiel mit Kindern zu spielen und mit denen zu reden und zu interagieren und so. Und ich habe gebabysittet tatsächlich letztes Jahr und das so für mich ein bisschen dann in der Zeit herausgefunden, wie wohl ich mich fühle. Und ich muss sagen, ich maskiere mega, mega, mega stark mit Kindern. Ich fühle mich ultra unbeholfen. Also es kommt auf das Alter an. Manchmal finde ich das halt total cool, mit Kindern so im Kindergartenalter zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, die sind so super direkt und unverblümt. Und da kann ich halt genauso direkt und unverblümt sein. Und die fragen dich dann irgendwelche wilden Dinge und du kannst mit denen philosophieren über irgendwelche Sachen, ohne verurteilt zu werden. Das ist cool. Das ist cool bei Kindern. Das muss, also so mein Eindruck. Aber ich habe eher das Gefühl, ich muss mich zu sehr verstellen, weil ich möchte ja dem Kind auch irgendwie ein gutes Gefühl geben, weil wenn ich die ganze Zeit nicht maskiere, das heißt, ich lächle dann die ganze Zeit nicht und dann fühlt sich das Kind im schlimmsten Fall unwohl. Also muss ich die ganze Zeit irgendwie schauen, dass ich gut drauf bin und lächle und das ist irgendwie, es fühlt sich für mich nicht so authentisch an, bin ich ganz ehrlich.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ich habe bislang echt kaum Kindererfahrungen gehabt. Ich fühle mich dann aber auch irgendwie nicht so ganz wohl. Also ich bin sehr unbeholfen auf jeden Fall. Also egal welche Altersklasse. Also einmal hatte ich recht coole Gespräche mit einem Achtjährigen. Wir haben halt viel über Star Wars und Playmobil geredet. Das fand ich halt wieder irgendwie cool. So, mhm. Aber ich glaube, alles, was so wirklich so Richtung Kükenalter geht, da bin ich echt überfragt. Also als würde mir wirklich dieses Skript fehlen. Ja, ich weiß, das kann man natürlich auch lernen. Ich meine,
das muss man, es ist jeder wahrscheinlich, jeder Elternteil.
Ja, ja, klar. Aber irgendwie dieses Gespür, ich habe überhaupt keine Intuition, wie ich gemäß dem Alters agiere.
Ja.
Ich gucke das Kind total perplex an, das guckt mich total perplex an und ich weiß auch nicht. Also manche haben das ja einfach, dass sie da so, wie ich bei meiner Katze. So ist es vielleicht ein bisschen interessanter Vergleich, aber ich weiß irgendwie bei Tieren viel besser, wie ich mit dem Tier agiere, ohne aber auch respektiere. Also, dass ich dann gucke, okay, also ich mache ja nicht immer den gleichen Fahrplan bei jedem Hund. So, ich gucke jetzt erstmal, wie reagiert der Hund? Ist er eher ängstlich? Ist er halt sehr outgoing so drauf? Also, da passe ich mich halt auch schon ein Stück weit an, aber irgendwie bei Kindern, also ich finde es super bewundernswert, wie und auch schön zu sehen, wie toll Menschen mit Kindern oder vor allem so ganz kleinen Kindern irgendwie spielen. Also das macht mich echt glücklich. Und finde ich super niedlich, aber für mich ist das halt echt wie so ein großes Fragezeichen. Aber freue mich halt für alle, die sagen, hey, das ist mein Fahrplan.
Ja,
so, also ich glaube, darum ist dieses Thema ja auch so polarisierend, weil ja voll viele Leute denken, nur weil du dich jetzt für dieses Lebensmodell entscheidest, bist du total dagegen. Und ich denke mir so, nee, also ich möchte, dass du glücklich bist. So, also auch wenn du jetzt zum Beispiel für dich entscheiden würdest, du möchtest 4 Kinder in die Welt setzen, dann würde ich mich super für dich freuen und hoffe, dass das halt alles so klappt, weil das vergessen wir ja auch immer. Nur weil du jetzt erstmal von der Anatomie eine Frau bist, heißt es ja nicht zwingend, dass es klappt. Also, dass da auch viel, viel Leidensdruck hinterstecken kann.
Stichwort unerfüllter Kinderwunsch, ne? Das ist dann genau die andere Seite, ja.
Ja, und deswegen finde ich halt, ist es halt super wichtig, einfach den Menschen auch mal klar zu machen, dieses Na, wann ist es soweit? Ist halt
mega
echt,
übergrifflich.
Boah, also, ich meine, wir sind befreundet, so, das ist klar, dass man dann vorsichtig so anleitet, hey, ne, du bist ja gerade in einer Paarbeziehung, so,
wie sehen dir?
So, ja, genau, habt ihr schon mal drüber geredet oder kannst du dir das vorstellen oder so? Und im schlimmsten Fall kann es halt wirklich sein, dass, ne, das ist halt wirklich dann gerade vom Zeitpunkt so, ja, wir versuchen es schon vor lange. Aber ich bin ja deine Freundin, möchte ja für dich da sein, ich möchte ja auch die Sachen, die dich belasten, erfahren. Aber dieses zwischen Tür und Angel solche Fragen zu stellen, es ist einfach wirklich ein No-Go.
Ja.
Wurdest du das schon mal gefragt? Also von Leuten, wo du sagen würdest, halt die Klappe.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Nee, also ich weiß, in der Familie ist es eigentlich auch recht entspannt. Ich meine, ich war ja auch in der letzten Beziehung auch ein paar Jahre jeweils mit den Partnern zusammen, so dass man hätte fragen können, aber das war so nie Thema. Mit meiner Mama bin ich sowieso super offen. Ich habe ja vor ein paar Jahren schon gesagt, so hier, die Familienlinie endet mit mir. So. Da meinte sie, ja, okay. Deine Entscheidung.
Ach, cool.
So, genau, so wie ich da auch gesagt habe, so ja, und kann auch sein, dass ich einfach das nächste Mal kein Kerl, sondern eine Frau mit nach Hause bringe. Und die so, oh, okay, wenn es dich glücklich macht.
Ach,
cool.
Schön. Ja,
dann haben wir das
so
auch geklärt.
Sein. Ja. ja.
Genau, deswegen.
Ach, schön.
Deswegen ist das halt irgendwie schon so klar. Was war jetzt die ursprüngliche Frage? Ich habe den Faden verloren.
Ob du schon mal so Smalltalk-mäßig über ein sehr sensibles Thema ausgequetscht wurdest.
Nee, aber ich habe tatsächlich auf der Arbeit habe ich eine Kollegin, die war mega happy darüber, mich kennenzulernen, weil sie war auch so, ja, endlich mal jemand, die auch ungefähr in meinem Alter ist und die auch keinen Bock hat, Kinder zu kriegen. So, das war halt irgendwie, ich weiß nicht, das kam so zufällig auf, das Thema. Aber ich habe da, ja, also eigentlich war es echt okay. Und bei dir?
Ach, das freut mich. Das ist ja eigentlich gar keine Selbstverständlichkeit. Also ich nehme, ich glaube, ich habe auch noch relativ Glück. Aber schon so Anfang, Mitte 20 war das mehr Thema. Also in der langen Paarbeziehung. Hm. Auch zeitweise ein bisschen Streitthema mit meiner Mutter, weil sie halt mich so in dieser Rolle gesehen hat. Und ich bin dann sofort hochgegangen wie ein Zäpfchen. Und war sofort auf Abwehr. Aber dieses Jahr hatte ich auch eine Situation, die fand ich auch ein bisschen skurril. Also es war auf der Beerdigung von meiner Oma. Und da war die Beisetzerin, ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff stimmt, also die halt kurz die Rede gehalten hat und die Urne zum Grab gebracht hat. Entschuldigung, das war mein Kugelschreiber.
Ist gut.
Und bei mir ist es auch der Fall, dass wenn ich jetzt keine Kinder bekomme, dass mein Nachname zumindest in Deutschland nicht mehr verbreitet wird. Aber ich meine ganz ehrlich, wie viele Kinder sollen wir denn bekommen? Mhm. Und dass sie dann irgendwie so, die Blutlinie wird irgendwie nicht weitergetragen und so. Und dann so, ja, dann müsste ja ihre Tochter so langsam irgendwie. Und mein Partner stand halt neben mir und ich dachte wie unangenehm. Erstmal, wir sind gerade auf einer Beerdigung von meiner Oma und du weißt doch gar nicht, ob ich vielleicht gerade versuche, verzweifelt mit meinem Partner ein Kind zu bekommen. Musst du jetzt mir noch einen reinwürgen? Ja. Und das zeigt einfach, wie Klischee das ist. Ich stehe neben meinem Partner und wir sind halt so ein gewisses Alter, so Anfang, Mitte 30. Ja, dann wird es doch irgendwann wohl Nachwuchs geben. Und das ist einfach, es macht mich so wütend, aber ich wollte jetzt auch keine Grundsatzdiskussion da starten. Hm. Aber ich habe schon manche doch Gespräche in die Richtung gehabt. Aber meistens wird das dann auch wieder so abgewunken. Ach ja, du hast ja auch den Laden, du bist ja selbstständig. Was ich aber auch schade finde. Irgendwie, also das hat ja nicht
zwingend was, nicht aus. Also.
Überhaupt nicht. Aber das ist dann halt wieder so dieses auch dieses andere Rollenklischee, karrieregeil, Business, keine Zeit für Haus und Kind. Da sind die Prioritäten anders. Ach, das ist ja nicht verwunderlich. So. Und das finde ich schade. Also, dass die Menschen echt so schnell in diese Schubladen wieder denken.
Ja, voll. Ja, und ich finde sowieso, was du ja eben auch schon angedeutet hast, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir es hier auch nochmal erwähnen, dass man einfach gegenseitig Akzeptanz übt. Also es gibt halt so viele verschiedene Lebensrealitäten. Es gibt Leute, die möchten auf gar keinen Fall Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Leute, die haben sich dann noch nicht entschieden, ob sie einen Kinderwunsch haben. Es gibt Leute, die haben einen Kinderwunsch, versuchen verzweifelt, dass es klappt, versuchen alle möglichen Methoden, das klappt nicht. Es gibt gleichgeschlechtliche Paare, die nochmal ganz andere Herausforderungen haben, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Und das sind halt alles ganz unterschiedliche Realitäten und das ist halt ein super sensibles Thema. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da vorsichtig mit unseren Mitmenschen umgehen und einfach schauen, wenn es Thema wird, je nachdem, wie nah man sich steht, dass man das eben vorsichtig anspricht. Also wenn sich jetzt zum Beispiel eine Freundschaft entwickelt oder so.
Und auch in einem Setting vielleicht, wenn man nur zu zweit ist.
Ja,
irgendwie. Genau. Aber nicht jetzt so eine gemütliche, größere Runde auf der Couch. Also das finde ich einfach so ein No-Go. Außer man weiß halt von allen schon, ne, die Lebenssituation. Und genau. Also ich finde, da muss man halt so ein bisschen, also ich finde, man sollte jetzt auch nicht dieses Thema Kinderwunsch total tabuisieren.
Nee,
und
Kinder
man
gehören
darf
ja auch
niemanden mehr
zur Gesellschaft
fragen.
Dazu. Also,
ja, eben. Und ich finde es ja auch super wichtig, egal welchen Fahrplan man fährt, dass man sich einfach mal mit Leuten austauscht. Also einfach, ich meine, machen wir ja auch im Grunde zu so vielen Themen. Und ich finde das ja auch sehr bereichernd, einfach auch mal andere Denkanstöße oder zu merken, ach cool, die Jess hat den gleichen Fahrplan. Also das bestärkt einen natürlich auch dann. Also das ist ja super wichtig einfach. Also vor allem, weil es ja einfach schon eine krasse Entscheidung ist. Also ich finde, da sollte man sich wirklich Zeit nehmen. Und wenn das Bauchgefühl sagt, okay, ich bin mir noch unsicher, weil mir hatten auch welche geschrieben, dass sie auch mit den Gedanken spielen, sich sterilisieren zu lassen, aber irgendwie noch Bedenken haben, dann lasst es. Es rennt nicht weg. Also theoretisch kann man sich ja wirklich ein Leben lang sterilisieren lassen. Mhm. Ich glaube, ab einem gewissen Alter ist natürlich durch den, ist es ja schon eine Vollnarkose, ist halt, und es gibt ja auch die Menopause, ne? Also davon mal ab. Irgendwann ist das Thema ja dann eh gegessen. So, aber ich finde, da darf das Bauchgefühl keinen Widerspruch einlegen. Also das sollte schon wirklich gut durchdacht sein, weil das ist halt nicht wiederherstellbar. So. Zumal ich ja wirklich komplett beide Eileiter weg habe. Also das heißt, woher sollen wir die nehmen? Also auf natürlichen Wege kann ich keine Kinder mehr bekommen.
Ja. Aber prinzipiell würde, wenn man quasi von dir eine Eizelle nehmen würde und die künstlich befruchten würde und die in deine Gebärmutter einsetzen würde, dann könntest du Kinder kriegen, oder?
In der Theorie ja, aber ist natürlich auch mal so, man
ich glaube, es ist ein gefährlicher Eingriff für Frauen mit der Eisspur.
Ja, und die Quote ist, glaube ich, auch echt ziemlich niedrig. Okay. Also da bin ich auch sehr dankbar, weil ich ja durch meinen Job echt super viele verschiedene Lebenssituationen schon wirklich in der Zweisamkeit geschildert bekommen habe. Dann bin ich wirklich dankbar für meine Kundin, für die Offenheit. Dass da teilweise manche Paare wirklich dran zerbrechen, weil die fünfte künstliche Befruchtung nicht funktioniert hat. So, also man denkt immer so, ja, dann lass ich mich einfach künstlich befruchten.
Ja, so einfach ist es nicht.
Würde ich auch, ja, so einfach ist die Quote tatsächlich dann auch nicht. Da würde ich jetzt nicht sagen, okay, ach, ich werde mich jetzt einfach mal sterilisieren lassen und wenn ich doch Bock habe, dann, ach, und das ist ja auch eine Selbstzahlerleistung. Also sowohl der Eingriff, sich sterilisieren zu lassen, als auch, die künstliche Befruchtung zu vollziehen, vor allem wenn man sich vorher sterilisiert hat, würde keine Kasse das übernehmen. Also es ist ja ziemlich selbsterklärend. Deswegen sollte man da wirklich nicht aus einer Laune raus oder jetzt direkt nach einer Trennung oder so dann diesen Entschluss treffen.
Nicht impulsiv.
Das kannst können du denn, wir ja gut.
Das können wir gut. Ja. Kannst du denn sagen, bei so einer Sterilisation, in welchem Preisrahmen man sich da wahrscheinlich bewegt? Du hast ja wahrscheinlich auch im Vorfeld viel recherchiert.
Ja, alles gut. Ich habe jetzt in der Klinik in Dortmund 560 Euro bezahlt.
Oh, das geht.
Und hab im Internet generell mal einfach mal geguckt, ne, was ist so ungefähr der Durchschnitt. Und 500 bis 1000 Euro ist so realistisch. Genau, ich war ja auch nicht stationär dann da, sondern nur ambulant. Und klar ist Geld, aber ich denke Verhütung, also das muss ja jede Person selber für sich wissen, wo die Prioritäten sind.
Und das ist ja ein Leben lang und selbst für die Kupferkette bezahlst du auch schon 200-300 Euro, oder?
Ich meine auch, dass die fast knapp 300 Euro kostet. Es ist ja dann noch die Frage, lässt du sie dir in einem Dämmerschlaf einsetzen oder halt live. ich glaube, da ist dann noch mal ein bisschen so ein Range vom Preis. Ne? Aber klar, auch die hormonelle Pille, die wird ja auch, glaube ich, nicht von der Kasse getragen. Ne?
Nee,
aber ich finde, Geld sollte bei den Dingen eh nicht Thema sein. Also auch dieses Argument, klar, Kinder sind auf jeden Fall teuer und das muss man echt gut planen mit dem Partner, Partnerin und nicht einfach so leichtfertig in die Welt setzen. Aber ich glaube, wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, dann wird man seine Prioritäten irgendwie verschieben, dass es finanziell machbar und stemmbar ist. So. Und das denke ich mir bei diesem Eingriff auch. Also ich wusste das ja schon länger. Also diesen Eingriff möchte ich eigentlich schon gefühlt seit 3-4 Jahren machen. Und habe das jetzt einfach genutzt, weil ich ja derzeit auch nicht arbeite und habe dann entsprechend auch schon ein bisschen gespart und hatte das im Hinterkopf, dass mich ungefähr diese Summe erwarten wird. Und wie gesagt, es läuft ja nicht weg. So, dann spart man. Oder vielleicht zusammen, also das kann man ja auch mal mit in der Paarbeziehung ansprechen. Ne?
Das sowieso, das finde ich, ist sowieso Standard, sollte das sein bei allen Verhütungsmethoden.
Ach voll, also ich wollte jetzt noch nicht jetzt raushauen, ja, mein Partner hat eh die Hälfte bezahlt.
Richtig so.
Ja. Ja, aber das hatte ich bislang auch bei allen Produkten, die ich so verwendet habe.
Echt?
Aber da war das auch gar kein Thema. Also ich habe da nicht so, du, also außer vielleicht, als ich 17 war. Aber ich kann es sein, dass die Krankenkasse da nochmal eine Pille bezahlt hat? Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Boah, das ist jetzt auch wieder, ist wirklich lange her.
Ja.
Ja, gut, aber ich meine, gut, da war mein Freund auch noch nicht berufstätig und noch Schüler, okay?
Ja, trotzdem, also. Aber sollen wir das alleine bezahlen? Weil ich hatte die Situation nämlich auch damals, wo ich dann volljährig wurde und wo ich die Pille dann selbst bezahlen musste, wo ich dann auch gesagt habe, du, lass uns die Kosten teilen. Der meinte so, nö, dann setzt die halt ab. So, und ich so, wir verhüten damit. So.
Ja, voll.
Nö, ich beteilige mich nicht daran. Und es war nicht so, als hätte er kein Geld gehabt. Also. Naja, andere Geschichte.
Ja, Kind ist teurer, du, ne? Also, ja. Wo ich mir auch denke, hä? Also, die Person profitiert doch davon. Also, muss ich keinen Kopf machen? Oh Mann, ja. Also,
aber, ja,
da kann man auch echt, also, ich habe mir auch schon mal solche Sprüche anhören müssen, in Bezug zu Kondomen, also, das sei unbequem und, er wolle mich spüren und, na,
ach komm.
Und früher habe ich so viel einfach abgenickt, wo ich jetzt heute auch viel selbstbestimmter und selbstbewusster bin. Aber das lässt sich immer so einfach sagen, ne? Aber ich hoffe, wenn du das jetzt hier gerade hörst und du hast da echt so eine Person, die dir das abspricht oder sagt, nee, musst du selber zahlen, musst du, Verhütung ist dein Thema. Nein, ist es nicht.
Nee.
Bitte zieh da Grenzen und lass dir das nicht gefallen, auch wenn es schwer ist. Ich finde das immer so schwer, so Ratschläge zu geben, wo man selber früher echt sich so viel gefallen lassen hat.
Ja, aber ich hätte damals auch eine Person gebraucht, die mir sagt, hey, das ist nicht okay. Und das ist, vielleicht sind wir jetzt die Person für andere Leute, die das dann hören und sich denken, ja, stimmt eigentlich. So, das ist immer meine Hoffnung.
Ja.
Aber vielleicht können wir auch nochmal darüber reden, welche Gründe für uns entscheidend sind. Also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen, warum wir keine Kinder wollen.
Ja.
Vielleicht fange ich einfach mal an, wenn das für dich okay ist. Also ich habe mir ja irgendwann gedacht so, will ich eigentlich wirklich Kinder? Oder ist das das, was die Gesellschaft von mir erwartet, dass ich Kinder kriege? Und habe mich so gefragt, okay, so quasi Pro-Kontra-Liste. Was möchte ich? Ich habe immer gedacht, ich möchte die Erfahrung machen, eine Mutter zu sein. Ich möchte Kinder großziehen, ich möchte sehen, wie sie älter werden. Und dann habe ich mich so gefragt, warum möchte ich das eigentlich? Weil ich hoffe, es fühlen sich jetzt Leute mit Kinderwunsch nicht angegriffen, aber es ist halt schon immer eine egoistische Entscheidung, Kinder zu kriegen. Ne, das muss man einfach sagen. Das ist eine Erfahrung, die du für dich machen möchtest. Bestenfalls denkst du dir, ich möchte einfach die Welt bereichern, indem ich halt ein wunderbares Kind in diese Welt setze und dem Kind gute Werte mitgebe, sodass das Kind irgendwie einen guten Beitrag in diese Welt setzen kann. So, das ist wunderbar. Aber ich persönlich finde für mich, es wäre irgendwie egoistisch, ein Kind in die Welt zu setzen, nur weil ich dann vielleicht damit so das Gefühl habe, ich bin für ein Kind verantwortlich, ich bin vielleicht später im Alter nicht alleine, habe dann vielleicht Kinder, Enkelkinder und sowas. Das sind halt irgendwie, also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, okay, ich bin alt und da ist niemand, der mich besucht, weil ich keine Kinder, keine Enkelkinder habe, das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber es ist auch egoistisch, aus diesem Grund ein Kind in die Welt zu setzen, damit ich mich nicht so fühle, finde ich. Das ist so die eine Sache. Und ich muss auch sagen, die Art, wie diese Welt gerade ist, macht mir persönlich Angst. Und die Vorstellung, dass ein Kind hier reingesetzt wird und dann mit den ganzen Problemen, die wir zurücklassen, leben muss, finde ich auch problematisch. Es ist halt die Frage, wie man das Ganze so einschätzt. Ich bin eher pessimistisch, was das angeht. Manche Leute sind vielleicht optimistisch, aber so, keine Ahnung, so Klimawandelthemen und Kriege und whatever, das ist einfach was mir Angst macht. Und ich möchte, ja, ein Kind entscheidet sich ja nicht, geboren zu werden. Das entscheide ja ich dann quasi. Und ich glaube, der allergrößte Grund ist, dass ich mega überfordert wäre. Und ich glaube, da schließt sich dann der Kreis zum Thema Neurodivergenz. Ich habe mega Probleme.
Ja, da hätte ich nämlich jetzt auch mal nachgehakt.
Genau. Also wir sind beide autistisch. Wir haben beide ADHS. Und für mich persönlich ist es schon ein Kraftakt, mein Leben zu managen. Darauf zu achten, dass ich regelmäßig esse, dass ich genug trinke, dass ich regelmäßig auf Toilette gehe, dass ich es irgendwie schaffe, meiner Arbeit nachzugehen, halbwegs zu schlafen. Ich habe eh schon Schlafstörungen. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt noch ein Kind dazu und ich muss 24/7, vor allem am Anfang, aufpassen, wie es dem Kind geht. Und ich weiß nicht, wie ich mir dann, wenn ich noch so eine riesige Verantwortung habe, noch selbst gerecht werden soll. Und ich glaube, das Problem haben alle pflegenden Elternteile auf jeden Fall. Aber wenn du halt neurodivergent bist, ist das nochmal ein ganz anderes Level, weil ich zum Beispiel bin super schnell geräuschempfindlich und reizüberflutet. Und du kannst ja das Kind dann nicht einfach abgeben.
Spielplatz.
Genau, du kannst es, also ja. Ich habe auch niemanden, wo ich sagen würde, okay, ich habe keine Geschwister, irgendwie Tante, Onkel, die mal irgendwie das Kind vielleicht mal für einen Tag nehmen, dass ich mal Zeit für mich habe. Da ist halt auch niemand, der das machen würde. Und das kommt halt so für mich mit dazu. Und aber auch diese körperlichen Dinge, diese Vorstellung, dass in mir etwas wächst, was, das finde ich gruselig.
Ach, spannend. So. Also das finde ich ja irgendwie super spannend.
Echt?
Und interessant. Also das finde ich echt bemerkenswert, was so in 9 Monaten der Körper leistet.
Also ich finde das wissenschaftlich betrachtet auch super interessant, aber ich glaube, ich würde vom Gefühl her gruselig finden. Und ich habe zum Beispiel auch Emetophobie. Ich habe mega Angst zu erbrechen. Das ist auch ein Problem. Und ich ekel mich auch unfassbar krass vor Erbrochenen von Menschen, vor Spucke und sowas. Und ich muss mich ja mit diesen Dingen beschäftigen, wenn ich ein Kind versorge. Das kann ja nicht sein, dass ich selbst...
Ja, das wird da irgendwann rauskommen.
Ja, ich kann nicht sein, dass ich jedes Mal Würgereiz bekomme, wenn mein Kind Spucke am Mund hat. Und die kamen ja, Babys haben ja immer Spucke am Mund gefühlt. Das sind alles Dinge, die ich einfach realistisch betrachten muss. Und die Frage ist so, was gibt mir das? Mann, ja, es ist bestimmt schön irgendwie. Aber es ist halt auch irgendwie egoistisch, weil das Kind ist ja 100% von dir abhängig. Und du hast ja dann das Gefühl, ich werde gebraucht und so. Es ist bestimmt auch schön, aber... Ich finde es am Ende des Tages irgendwie für mich persönlich so egoistisch. So. Und ich hätte halt Angst, einfach dem Kind nicht gerecht zu werden, weil ich selbst mit meinem Leben schon so überfordert bin, dass ich das unfair fände, auch dem Kind gegenüber. Weil wenn ich Mutter sein würde, dann würde ich eine Mutter sein wollen, die einfach die Kapazitäten dafür hat. Und dann muss ich realistisch sein, die habe ich nicht. Was ich mir hingegen vorstellen könnte, vielleicht in vielen Jahren oder so, je nachdem, wie meine Lebenssituation ist, sowas wie Pflegekinder zu haben über einen gewissen Zeitraum, bis die dann vielleicht adoptiert werden. Also ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so genau aus. So von meinem Gedanken her wäre das was, was ich mir vorstellen könnte. Also ältere Kinder, also keine Babys, sowas könnte ich mir vorstellen, aber who knows? Also, ja.
Das kann ich mir super vorstellen, wie ihr dann irgendwie im Park seid und du erklärst denen dann irgendwas von Insekten oder so und die Kinder sind alle super begeistert von deinem Wissen dann.
Dann werden die Vogelstimmen analysiert.
Ja, genau, irgendwie so in der Natur. Das kann ich mir halt. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja,
und was erzähl doch mal gerne, was bei dir so mit da reinspielt, warum du dir das so nicht vorstellen kannst.
Ich fand das gerade spannend, vor allem mit dem Schwerpunkt mit der Neurodivergenz. Ich glaube, das habe ich leider nämlich auch mal in Social Media gesehen, dass da auch Beiträge waren, so nach dem Motto, wenn du eine ADHS hast, hast du dein Leben nicht im Griff, also willst du auch nicht das Leben von einem Würmchen im Griff haben.
Ah, das habe ich glaube ich gesehen, mit der schlechten Mutter oder so.
Ja, genau. Jein, ich glaube, wenn du wirklich für dieses Projekt brennst, ist es, glaube ich, wie so ein Special Interest. Also ich glaube sogar, dass da teilweise Benefits sein können. Also wenn du wirklich dafür brennst und dich da in das Thema reinfuchst und auch zu dieses, wir sind, also ich würde sagen, von mir aus, ich bin ja selber noch ein Kind, wie soll ich ein Kind machen?
Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt schwanger wäre, das wäre eine Teenager-Schwangerschaft vom Gefühl her.
Aber ich glaube, wenn man halt eher so quirlig und so begeisterungsfähig ist und neugierig und dann sich auf den Boden schmeißt und sagt, guck mal, da ist ein Regenwurm.
Das ist voll schön für Kinder.
Ja, voll. Also ich würde da ja nicht so akkurat stehen und so, jetzt hör auf, im Dreck zu spielen. So bin ich ja nicht. Ich würde mich ja mit in den Matsch schmeißen. Und ich glaube, dass das halt auch richtig cool sein kann, vor allem wenn die Eltern so ein bisschen anders ticken. Und wahrscheinlich das Kind auch eine Tendenz haben wird, vielleicht auf einem Spektrum zu kreisen. Ich fühle es halt einfach nicht, weil ich halt wirklich, ich habe nicht das Gefühl, ich werde 35. Ich habe auch keine Ahnung, wie man sich fühlt mit 35. Aber ich bin ja stolz, wenn ich halbwegs irgendwie es schaffe, am Tag ausreichend zu trinken und die Vorstellung, dann noch ein zweites Leben zu managen, und das ist ja wirklich viel managen, und Ich glaube, meine größte Sorge ist nicht jetzt auch, dass ich denke, dass ich jetzt keine gute Mutter bin. Da könnte man ja auch eine Diskussion anfangen.
Was macht eine gute Mutter aus? Wir sind doch alle nicht perfekt.
Eben. Also. Eben. Auch den Anspruch habe ich nicht, weil, also schon, dass ich eine gute Mutter bin, Hilfe. Aber weiß ich nicht. Den Druck hätte ich, glaube ich, da nicht so, aber irgendwie, dass ich habe mehr Angst vor dem System tatsächlich. Das Schulsystem. Da hat man ja auch so Elternsprechtag, Konferenzen mit den Eltern von anderen Kindern, generell dieses Zwischenmenschliche. Also ich hätte auch ein bisschen Angst, dass viele Situationen, also ich habe ja echt Ausgrenzungserfahrungen auch schon in der Grundschule gemacht, und wenn ich sowas mitbekommen würde, beim Elternabend, also jetzt nicht vielleicht sogar gezielt gegen mein Kind, sondern gegen egal was, egal welches Kind, kein Kind hat das verdient, dass ich da auf einmal ziemlich Partei, also dass ich mich immer so einbringen will und dass das vielleicht im schlimmsten Fall wirklich so ein bisschen Flashback-mäßig alles hochkommt oder auch so Sachen wie Zoobesuche, finde ich scheiße. Ja.
So der Zwiespalt.
Ich stehe zu meinen Diagnosen, aber ich würde am liebsten durch die Schulzeit mit meinem Kind unsichtbar sein. Aber ich weiß einfach, da sind so viele Situationen, wo es knallen wird. Also wo ich jetzt schon wütend werde und mich dann so zurücknehmen müsste und so maskieren würde. Und ich hätte Angst, dass ich das nicht die ganze Schulzeit schaffen werde. Hm. Ich glaube, das ist meine größte Sorge.
Okay.
Weil ich einfach auch andere Prioritäten da habe irgendwie. Mhm. Also das ist halt, ich bin jetzt 35, das Kind wird ja, also es ist ja auch schon wirklich ein Langzeitprojekt, und wenn ich das
genau
so gar
das.
Nicht fühle.
Ja. Lebenslange Verantwortung.
Ja, voll. Und klar, ich habe dann, wie du auch schon sagst, alles mal abgewägt, ne, von der Lebenssituation so aktuell hier auf unserem Planeten. Wie kann ich mein Kind motivieren und sagen, hey, es wird alles gut und so. Also ich glaube, wenn ich wirklich dafür brennen würde, dann würde ich das auch irgendwie wuppen. So. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, es ist einfach irgendwie nicht da. Also und darum habe ich das dann irgendwie für mich abgeschlossen. Und es ist halt jetzt, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, sehr befreiend. Mhm. Vor allem, weil ich ja auch so Schwierigkeiten hatte immer mit den ganzen Verhütungsmitteln. Also es war ja immer Thema, so. Und es fühlt sich jetzt einfach so, erleichternd an.
Ja. Was mir auch gerade einfällt, ich kann mir vorstellen, dass du auch auf meiner Seite bist, aber so diese Vorstellung, du hast ein Kind und dann musst du ja irgendwie auch mit anderen Eltern so interagieren, dann dreht sich alles irgendwie nur um das Kind und Smalltalk und so, und wer backt den Kuchen für die nächste Veranstaltung im Kindergarten und sowas, allein auch die ganzen Sachen, ne? Oder wenn das Kind älter wird, wenn du ein Mädchen hast und dann geht die irgendwie abends feiern, dann die ganze Zeit besorgt zu Hause zu sitzen, du weißt, wie andere Leute sind, wie Männer sind, ne? Sagen wir es mal, wie es ist, und du weißt, welche Erfahrung du vielleicht damals beim Feiern gemacht hast, und du hast Angst, dass dein Kind die Erfahrung auch macht, oder du hast einen Jungen und versuchst den halt gut zu erziehen, dass er respektvoll ist, und machst dir aber irgendwie trotzdem Gedanken. Alleine dieses, ich kann mir das vorstellen, du hast so viele schlaflose Nächte und das, wie? Also es sind halt so viele Sachen, die sich aufreihen, wo ich mir denke, das ist halt auf der Waage, wenn ich mir vorstelle, welche schönen Seiten hat das, überwiegt das einfach nicht. Weil ich einfach nicht diese Freude empfinden würde, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Kind. Ich glaube, wenn du einen Kinderwunsch hast, kann ich mir vorstellen, dass du denkst, oh, darauf freue ich mich. Und für mich ist es eher, davor habe ich Angst. Ja. Und ich freue mich auf nichts, so.
Ja, und deswegen sollte man auch echt einfach mal eine Liste so für sich machen.
Ja.
Wenn man da irgendwie jetzt gerade so in dieser Phase Voll. Ist, so, hey, was wünsche ich mir, was suche ich mir, oder warum kann ich mir das gut vorstellen? Welche Sorgen und Ängste stecken dahinter?
Ja.
Und was du gerade erzählt hast, halt zum Beispiel jetzt so als Beispiel mit deiner Tochter dann, die dann so die ersten Dating-Erfahrungen macht. Ich habe ja auch echt Schwierigkeiten, wie weit darf ich gehen? Also wie weit darf ich meine Meinung jetzt sagen?
Wie viel mische ich mich ein als Mutter?
Genau, dann bin ich ja natürlich auch noch die Mutter. Das heißt, ich bin überhaupt keine neutrale Person. So, möchte aber am liebsten natürlich dieses Romantisierte, die beste Freundin sein. Aber ob das so klappt in der Pubertät mit den Hormonen, ich weiß es nicht. Zumindest, wenn ich von meiner Pubertät ausgehe. Und ich habe ja eh Schwierigkeiten. Ja, wenn ich jetzt merke, dass irgendwie jemand unglücklich in einer Beziehung ist, wie weit darf ich Ratschläge geben? Wie weit darf ich nur zuhören und muss das ertragen, dass sie leidet?
Die eigenen Erfahrungen machen muss.
Ja, genau. Wie sehr kann die Person dann wirklich mit der Wahrheit umgehen? Hm. Also, ich müsste mich, ihr merkt schon, was in meinem Kopf gerade sich abspielt für eine Eventualität, die mit 14, 15, 16 passieren wird. Und vorher passieren ja so viele andere Dinge. Mhm. Also ich glaube, diese soziale Komponente macht mir wirklich echt Bauchschmerzen. Und das ist halt wieder, ne, das zeigt mir ja, dass mein Bauch sagt, nee, Rebecca, du wärst, nee, ich sehe mich einfach echt nicht in dieser Rolle.
Mhm. Ja.
Aber spannend, ne? Also, weil wir ja schon so ein bisschen Chamäleon-mäßig sind. Aber dass wir sagen, okay, die Rolle mit dem Skript, ich glaube, das wäre nicht authentisch.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich wäre gerne Tante. Also, ich hätte schon Lust, ab und zu mal auf ein Kind aufzupassen, was mir nahesteht oder so. Oder halt mal mit dem Kind, wie du schon sagst, so im Dreck zu wühlen und zu spielen und so und das eigene Kind.
Ja.
Genau, das wäre so, das wäre eine schöne Sache, mein eigenes Kind, sage ich jetzt mal, wieder rauszulassen, ohne verurteilt zu werden. Weil mit Kindern kannst du das. Und ich glaube, das genießen wahrscheinlich auch viele Eltern, dass sie nochmal selbst Kind sein können.
Ja.
Ich habe auch meine ganzen Barbies und Legos aufbewahrt damals, weil ich dachte, für meine Kinder später. Ich habe die immer noch, auch wenn ich keinen Kinderwunsch habe, irgendwann baue ich das alles nochmal auf und spiele einfach für mich.
Ja.
Dafür brauche ich auch kein Kind.
Eben.
Genau, aber ich hoffe auch, dass alle, die hier zuhören und einen Kinderwunsch haben, dass die das nicht persönlich nehmen, was wir jetzt hier gesagt haben. Das ist halt unsere Wahrnehmung, unser Gefühl. Und wenn ihr das anders empfindet, ist das vollkommen fein. Also
Und es wäre ja auch, wir haben ja auch relativ jetzt, ne, weil wir jetzt auch einmal kurz den Schwerpunkt hatten auf die Neurodivergenz.
Mhm.
Also ich finde, sollte man auch nicht halt, ne, was ich ja vorhin erzählt habe mit der ADHS, alle sind zerstreut, also nicht imstande irgendwie die Verantwortung für einen Küken zu tragen.
Ja.
Ich glaube, ich muss erstmal auch meine Diagnosen jetzt erstmal begreifen und so. Vielleicht würden mir diese ganzen sozialen Situationen auch nicht so Angst machen und Sorge, wenn ich ja viel früher auch davon erfahren hätte. So, also
100%.
Das ist ja alles spekulativ.
Ja.
So.
Da kann ich
genauso mit, bitte?
Nee, erzähl erst zu Ende.
Ja, genauso spekulativ wirst du diesen Eingriff irgendwann bereuen. Also ich hoffe nicht, so, aber es gibt keine Garantie für irgendeine Entscheidung im Leben. Also,
du lernst damit zu leben.
Das wissen wir uns ja auch mal.
Das ist genau wie mit Tattoos.
Genau.
Du machst die, du weißt nicht, ob du irgendwann sagst, es gefällt mir nicht mehr. Weißt du nicht, aber du lernst damit zu leben, wenn das mal so ist.
Ach, klar. Ich finde manche Sachen auf meinem Bein echt Rotze.
Ja.
So, und das ist okay. So, ich habe mich damals dafür entschieden. Und ich finde, man sollte dann Entscheidungen auch nicht zu sehr die Macht geben.
Mhm.
Also ist halt einfach so dann gewesen. Und
Teil der Entwicklung.
Ja sehe ich auch so.
Aber vielleicht können wir das ja jetzt hier an dieser Stelle einmal abrunden, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem Wissen um deine Neurodivergenz wäre es einfacher, Mutter zu sein. Ich habe mit meiner Mama ja schon mal 2 Folgen aufgenommen und die wusste nicht, dass sie neurodivergent ist, dass sie ADHS hat und war sehr überfordert als Mama. Die können wir ja gerne einmal in den Shownotes auch verlinken, weil ich kann mir vorstellen, dass die Sichtweise super spannend sein kann für die Zuhörenden.
Mhm.
Weil sie eben nicht davon wusste, sehr überfordert war, sehr oft reizüberflutet war, wenig Energie hatte und so. Also diese ganzen Sachen, vor denen ich auch Angst habe, weil ich sie halt ja auch miterlebt habe als Kind, wenn die Mama so überfordert ist. Genau, das können wir euch gerne mal in die Shownotes packen.
Ja, das passt auf jeden Fall. Habe ich aber auch irgendwo mal gelesen, dass vor allem, wenn es um späte Diagnosen geht, dass es vor allem jetzt bei Frauen der Fall ist, dass es entweder im Studium dann aufploppt oder halt beim ersten Kind.
Mhm.
Also wenn die Lebensumstände sich extrem verändern und ganz viel Selbstständigkeit auf einmal Thema ist, man so ein bisschen aus seinem behüteten Nest irgendwie ausbricht und alles so ein bisschen kippt. Ich meine, es ist eine Extremsituation.
Ja.
Man hat da auf einmal ein Würmchen, was permanent Bedarf hat. Das bringt ja jede Routine zum Crashen, unabhängig von der Diagnose. Ja.
Ja, total. Ich würde dazu gerade noch was sagen. Ich habe noch ein Reel gefunden, das kann ich euch gerne auch einmal in die Shownotes packen. Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, Torren Wolf heißt der auf Instagram.
Ja.
Kennst du den? Genau, der hat ja mit seiner Mama öfter mal jetzt aufgenommen und die hat auch ADHS und ist autistisch. Und die hat das auch jetzt erst mit Ende 40 oder so erfahren. Und die hat auch ein sehr emotionales, ich habe fast geweint, Reel verfasst darüber, wie sie die Schwangerschaft und die die junge Zeit mit den Kindern empfunden hat als nicht diagnostizierte Mutter und auch das Gefühl, irgendwie schwanger zu sein und so. Das kann ich euch gerne auch mal verlinken. Meine Mama hat das auch sehr getroffen. Die hat das auch auf ihrem Profil geteilt, weil sie sich da auch sehr gefunden hat. Ja. Genau. Aber ich möchte trotzdem auch sagen, es gibt auch so viele tolle, also auch wenn wir jetzt sagen, wir haben keinen Kinderwunsch und es kann alles schwierig sein, es gibt auch so tolle neurodivergente Eltern. Ich folge auch einigen Accounts mit neurodivergenten Müttern, die Kinder haben, die selbst zum Beispiel autistisch sind. Und ich habe da allergrößten Respekt vor dem, was sie tagtäglich wuppen, mit ihren eigenen Herausforderungen und auch noch die Kinder so zu begleiten, dass es ihnen bestmöglich
können
geht.
Können die super stolz sein.
Voll, das ist krass. Also ich habe da sehr großen Respekt vor.
Ich folge auch, glaube ich, 3 Mamas.
Ja?
Ja, weil ich das auch interessant. Das ist ja das Spannende. Ich finde ja halt dieses Kinderthema schon irgendwie interessant so und wie die das so managen und halt auch mit den Kindern, dass die jetzt gegebenenfalls vielleicht auch auf dem Spektrum liegen, wie die da so mit umgehen. Ey, super interessant.
Total.
Also,
ja.
Aber als Beobachterin.
Als Beobachterin, genau. Und ich finde das auch immer schön. Also ich folge dann halt auch da den Accounts, wo die Kinder halt weiterhin ihre Privatsphäre haben. Ich finde es immer schwierig, wenn Eltern sich dann so darstellen und die Kinder komplett gezeigt werden und sowas. Also da bin ich auch gar kein Fan von. Also Privatsphäre finde ich da mega wichtig von den Kindern, weil die können das nicht entscheiden. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja. Ich denke, damit haben wir schon vieles gesagt. Die ganzen Sachen verlinken wir euch gerne unten in den Shownotes. Ja.
Ja. Und ja, war ein spannender Austausch.
Fand ich auch.
Falls ihr noch weitere Themenwünsche habt oder generell uns mal Feedback geben wollt zu unserem Format, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns irgendwie bei Instagram eine nette Direct-Message schreibt. Alternativ auch E-Mails. Die Accounts haben wir unten in den Shownotes hinterlassen. Falls du auch unser Format noch gar nicht bewertet haben solltest, das ist der beste Support hier auf der Plattform. Würden wir uns echt freuen, wenn du uns kurz 5 Sternchen hinterlässt. Das geht auch recht fix. und ich würde sagen, im Grunde ist alles soweit gesagt,
denke ich auch. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
Wunderschönen Tag.
Einen wunderschönen Tag. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.